Moin, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Funken, Staub und Späne. Zwei Maker quatschen aus dem Werkzeugkästchen. Ich bin der Hassan.
Und ich bin der André.
Ja, und in der heutigen Folge geht es darum, wie wir zu YouTube gekommen sind, beziehungsweise wie wir dazu gekommen sind, Content Creator zu werden. So, aber erstmal vorab, was gibt's Aktuelles? Was steht bei uns so an? André, möchtest du mal starten?
Ja, gerne. Also ich bin jetzt wieder so ein bisschen ins Tun gekommen. Und zwar baue ich ja gerade so Sägeböcke.
Ah. Hat ja, stimmt. Da habe ich schon ein bisschen Prototyping bei dir in der Werkstatt gesehen.
Ja, genau. Ja, ich hatte zwischendurch viele Nebensächlichkeiten, die ich erledigen musste. Und da bin ich nicht in die Werkstatt gekommen, habe aber nebenbei dann mein Video geschnitten. Und ja, es geht ganz gut voran. Ich würde ganz gern dieses Wochenende online sein mit dem Video. Und ja, merke, dass ich mal meinem Anspruch so ein bisschen hinterherhänge und dann was nachfilmen. Jetzt musste ich was nachfilmen und dann heute habe ich auch was gefilmt. Mhm. Und das war leider überbelichtet, viel zu viel Sonne drauf gehabt, weil ich was draußen gefilmt habe. Okay. Ja, und so hat man immer wieder den Hassel. Du kennst das ja, ne?
Ja, absolut, absolut. Ja. Arbeitest du draußen dann mit so einem ND-Filter?
Das ist jetzt ein sehr guter Hinweis. Das ist so geil. Ich habe daran nicht gedacht. Ich hätte den benutzen können.
Ja, das mache ich.
Ich habe das Ding und, Hassan, du, es fällt mir von den Ohren, das ist so krass. Ja, ich hätte das Ding benutzen können. Ich habe gedacht, wie machst du das? Ich wollte meinen Kumpel Tim anrufen, der sich da voll gut auskennt. Aber ich habe doch diesen Filter. Ja.
Naja, das mache ich, sobald ich bei mir die Werkstatt verlasse, muss ich, wegen dem Objektiv halt, muss ich sofort diesen Filter, also dem Objektiv die Sonnenbrille aufsetzen. Und sonst geht es überhaupt gar nicht. Also da bin ich so krass überbelichtet.
Genau. Ich habe das total vergessen, weil ich das erst, glaube ich, einmal verwendet habe. Oh, geil. Also ja. Der Podcast hat sich schon gelohnt.
Ja, siehst du mal. Das nächste Mal rufst du mich einfach direkt an und sagst, Hassan, die Belichtung, scheiße, was kann ich machen?
Oh Mann.
Ich meine, wir hatten ja jetzt auch unser Soundproblem, also das auch hier für euch. Wir haben jetzt, wollten eigentlich vor einer Stunde schon anfangen, den Podcast aufzunehmen, aber irgendwie die Technik.
Ja.
Normalerweise hätten wir darüber hätten wir ein Video machen können. Das war einfach nur lustig jetzt gerade.
War lustig, ja. Wir haben ganz, ganz komische Sounds kreiert.
Ja, genau. Bei mir ist gerade aktuell, ich bin an der Bikebox, also ich baue so eine im Matchbox-Style, also diese kleinen Matchbox-Autos kennst du wahrscheinlich so, ne?
Ja.
Und das bauen wir praktisch größer skaliert, und zwar so groß, dass du halt mit dem Motorrad reinfahren kannst seitlich und dich dann da abfotografieren lassen kannst.
Klingt
und
spannend,
zwar
ja.
Auf den Harley Days. Ja, das okay. Ist total spannend. Macht auch mega Bock. Ja, ist halt ein großes Projekt, ist halt so groß, dass ich es auch nicht bei mir in der Werkstatt machen kann. Also ich bin gerade aktuell beim Freund in der Schreinerei, die haben zum Glück Betriebsurlaub und da können wir uns da austoben. Und genau, das ist so eins meiner Punkte auf meiner To-Do-Liste gerade aktuell. Also da bin ich nächste Woche, müssen wir am Donnerstag nachts fahren wir dann irgendwann los, damit wir mittags dort alles aufbauen können. Und ich bin mega gespannt. Mega gespannt, wie das wird, weil die ganzen Folien, also es wird ja komplett foliert, die sind jetzt wohl fertig mit dem Drucken, wurden heute per Express rausgeschickt und das gibt dem Ganzen dann so das eigentliche, den eigentlichen Look und das eigentliche Finish.
Klingt gut, ja.
Ja, total.
Weißt du denn schon, wie dieser Stand aussehen wird? Ich könnte mir das jetzt ganz gut vorstellen, wenn die Skalierung jetzt einfach total anders ist, dass im Hintergrund dann der Maßstab komplett verstellt ist.
Ja.
Man stellt sich so vor, ein Riesenstuhl steht dann. Und dann fährt einer sein Moped da rein, dass es dann auch aussieht wie ein Matchbox.
Ja, das leider nicht. Oder? Das leider nicht. Aber wir haben gucken, dass halt drumherum so neutral wie möglich ist, dass du halt nur diese Box da stehen hast. Und wenn dann das Bike drinsteht und keiner drauf sitzt, dann müsste es normalerweise, wenn du so 4-5 Meter musst du schon wegstehen, damit du es komplett drauf kriegst. Und dann sollte das schon Matchbox-mäßig aussehen. So, ne?
Okay.
Also das ist schon, wir geben uns da alle Mühe. Und ansonsten ist halt ein ganz normaler Stand. Also auf den Holidays, du hast da ich mache das ja in Kooperation mit Man of Mayhem. Wir sind ja Partner und Genau, und die haben halt nebendran ganz normal ihren Promostand und links oder rechts vom Stand steht dann da diese Box. Ja, die Biker können dann praktisch da links durch so eine Tür in die Box reinfahren, können, wenn sie Bock haben, drauf hocken bleiben oder auch wieder rausgehen. Also ich baue da auch so einen Bike-Ständer ein, diese Auffahrständer, wo dann so diesen vorne dieses Blech hast, wo du fährst zum Vorderrad drauf, dann kippt es so nach hinten, dann hält es das Bike fest, diese Montageständer da. Genau, ja, ist also spannend. Denkt man gar nicht, wie viel in so einer einfachen Box in Anführungszeichen Arbeit stecken kann, aber ja, das ist schon, muss ja auch stabil sein. Also wir arbeiten da mit Einschlagmuttern und so, also was anderes ging gar nicht im Endeffekt. Und Aluwinkeln und 15 mm Siebdruckplatten, also ist schon Top-Material im Endeffekt, wo man da benutzen musste halt auch, weil, wie gesagt, soll ja auch wieder abgebaut werden. Und das Geile ist, nach den Harley-Days steht das Ding bei, darf ich das eigentlich schon sagen? Ja, ich denke schon. Steht es bei Man of Mayhem im neuen Laden. Das heißt, die Biker können dann mit ihrem Motorrad in den Laden reinfahren, in die Box und dann ein Foto machen. Also das wird schon ein ziemliches Highlight.
Stammt die Idee?
Die Idee ist direkt vom Kevin gekommen. Das ist der Besitzer von Man of Mayhem. Und ja, und dann aber das Ausfeilen von der Idee, waren mehrere dran beteiligt.
Ja.
So, da hat jeder seinen Senf dazugegeben. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis wir dann final auch die Maße hatten von dem Ding. Das wird jetzt 3 Meter wird sehr lang, 1,60 Meter tief und 1,80 Meter hoch. Mhm. Und hinten diese Aufhänger, also hast du hinten noch dieses Pappstück, wo du dann so im Regal dann aufhängen kannst dann. Und das ist bei uns dann auch 3,70 Meter. Und also insgesamt ist die Box halt dann 2,50 Meter hoch und schnell gerechnet, 1,80 Meter und 70. Es ist schon spät heute. aber nochmal zurück zu deinen Böcken. Wie machst du das jetzt? Dann willst du die da irgendwie in Serie, also produzierst du die dann gleich mehr oder machst du in einem Video schon direkt irgendwie so vier Stück oder so? Oder wie ist da der Plan?
Ja, also ich habe angefangen. Ich habe einen kleinen Prototypen gebaut aus Fichtenholz erstmal.
Da habe ich gesehen, wegen der Verbindung, ist das kleine Teil da so. Ne?
Ja, einmal das ganz kleine, das ist so ein ganz kleines Teil. Und dann habe ich dann ungefähr ich habe mir erstmal so ein paar Zeichnungen angeguckt, was haben Zimmererböcke für Winkel, für Beinstellung. Und da die Beinstellung ja in beiden Richtungen gleich ist vom Winkel her, es ist ja in beide Richtungen ausgestellt, einmal seitlich und einmal in Längsachse. Und dann habe ich so ein bisschen den Winkel nochmal angepasst und habe den, so ein optisches, es war erst ein bisschen zu steil der Winkel und zu flach, er war erst zu flach und dann habe ich ihn ein bisschen steiler gestellt, weil die Beine ja auch immer ein bisschen im Weg stehen. Und es gefällt mir jetzt, ist ein bisschen harmonischer Aber ich habe dann zum Prototypen, beim Prototypen waren sie weiter ausgestellt und dann habe ich sie einfach ein bisschen angerückt und dann habe ich es einfach angefangen zu bauen und ich habe auch 3 Stück gebaut. Ich hatte einfach geguckt, was habe ich für Restholz. Ich habe so eine alte 65er Bohle gehabt. Aha. Die war ein bisschen dünner. Die war, glaube ich, nur 60 mm, 50, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. Da habe ich für meinen Vater eine Arbeitsplatte gemacht und die war total aufgerissen. Die konnte man eigentlich gar nicht mehr gebrauchen. Und dann habe ich das wieder zusammengeleimt und habe dann eigentlich so aus Restholz das so gebaut. Ja.
Okay. Willst du uns auch jetzt schon sagen, was für Holz du da genau benutzt hast? Oder bleibt das eine Überraschung?
Ja,
oder?
Nee, das ist eigentlich keine Überraschung. Es war eine alte Eiche, die ich da hatte. Und genau, die Füße und der Holm sind aus Eiche. Und die Seitenteile, also diese schmalen Layer, die dann die Schwalbenschwanzverbindung bilden, das ist dann amerikanische Weißeiche.
Ah, cool.
Genau. Ja. Und ich habe sogar noch als Holm. Stimmt gar nicht. Der Holm ist Eschenholz, hatte ich auch noch übergehabt. Genau. Der Holm ist Eschenholz. Die Beine sind aus Eiche. So ist es, genau. Ja.
Ja, spannend. Spannend. Kann ja wieder nur sehr interessant werden, so wenn man deine ganzen letzten Holzprojekte betrachtet. So.
Ja, es ist ein Projekt, wo ich dann weiß, dass es funktioniert und dass meine anderen Projekte waren ja immer so, da weiß ich immer nicht, ob es geht. Ne? Also das Holz verdrehen und biegen, da ist es dann immer so, du hast so viel Fehlerpotenzial. Und das war so total vorhersehbar. Also ich habe einen Bock gebaut und habe dann gleich gemerkt, okay, geht ja einfach. Und oder ich kannte die Mechanismen,
ja,
die Vorgehensweise, und dann habe ich noch ein bisschen optimiert und dann war es klar. Dann filme ich das und dann lief das ganz gut, ne?
Ja.
Und ja, das.
Ich habe mir jetzt auch eine Challenge gesetzt, eine neue. Ich habe damals, als ich so circa 2-3 Jahre alt war, hat mein Vater angefangen, mir Trommeln beizubringen. Also das ist auf der klassischen arabischen Tabla beziehungsweise Darabuka. Als ich dann jung war, war ich mit meinem Vater öfters auf Konzerten unterwegs, also auf seinen Konzerten, war dann so der Einspieler vor der Pause, so Trommelsolo mit Abu Hassan, mit seinem Sohn. Und und jetzt bin ich da so wieder so ein bisschen am Nachdenken gewesen, was man da vielleicht Cooles bauen könnte. Und dann, ja klar, baue ich eine Trommel aus Holz, aber so easy ist das gar nicht so, ne?
Nee.
Weil ich will ja, also die Vorrichtung zum Biegen zu bauen, das ist eigentlich relativ easy, weil du hast einfach so eine geschwungene Schablone, ein oberes und unteres Teil, dampfst das Holz auf, presst es dann dazwischen so. Das denke ich mir, wird vielleicht auch hier und da Probleme geben, aber wird nicht das eigentlich Schwierige. Das eigentlich Schwierige ist dann praktisch, die gebogenen Stücke so im Winkel zuzuschneiden, damit das Ganze dann den Körper gibt, halt so diesen guten Körper. Genau. Das Bitte halt so, ne? Das ist ja, genau, und ich weiß, dass es geht, weil mein Vater hat mal so eine Trommel gehabt und aber er hat auch gesagt, die war, weiß ich nicht, also die war sauteuer halt, ne? Und ich denke mal, dass du das, den Winkel nicht dir auch, wenn ich eine Vorrichtung habe, dass ich das Ganze irgendwie dann eventuell an der Bandsäge oder, keine Ahnung, über die Abrichte ziehen kann, selbst wenn ich da so eine Vorrichtung habe, wird der Winkel, werde ich den nicht ganz genau treffen.
Also ja, das ist genau, glaube ich auch. Ich glaube, dieser Wiederholungsfehler, der schleicht sich ja durch. Ne?
Ja. Und
wenn du irgendwas exakt ausrechnest, den Winkel wirst du nie exakt einstellen können.
Nee.
Und dann hast du am Ende einen ganz kleinen Fehler und dann musst du dir am Ende die letzte, wie sagt man dazu, Daube, beim Fass jetzt so, sagt man Daube, ich weiß nicht, wie man es bei der Trommel
nennt. Ja, ja.
Also das letzte Passstück musst du dann anpassen und dann einfügen, ja.
Genau.
Ich glaube, so würde es Jimmy auch machen, oder?
Ja, definitiv. Ja, ist so. Im Notfall, es ist ja alles dann erstmal so mit Klebeband, denke ich mal, zusammengeklebt, bis es ans finale Verleimen geht und dann siehst du halt, okay, passt nicht, dann brauche ich doch noch ein Stück mehr. Mhm. Ich werde die Dinge auch wahrscheinlich viel breiter machen, als ich sie letztendlich dann brauche, damit ich mehr Freiheit habe, so beim Rausschneiden. Und aber nicht nur die Trommel wird kompliziert, weil ich will halt auch ein klassisches Fell machen. Und dann nimmst du halt Fischhäute, die werden dann irgendwie im Wasserbad, wenn sie dann, oh, also die sind ja eigentlich total hart. Und du musst die halt im Wasserbad so wieder flexibel machen und dann wird dann ein Stoffrand dran genäht. Und dann musst du das mit dem Faden, wird das richtig verspannt, also es muss richtig aufgespannt werden dann auf der Trommel im noch feuchten, aber nicht nassen Zustand und dann beim Trocknen spannt sich dann das Fell.
Okay, also du willst dich darum auch kümmern, dass du das Fell quasi, also diese Fischhaut dann dir...
Ja, der Vorteil ist ja, mein Vater hat seine Trommeln damals selbst bespannt, auch mit diesen Fischfällen. Das heißt, wir hatten bei uns immer so irgendwo einen Wäschekorb mit Wasser und Fischhäuten drin rumfliegen oder in der Badewanne so, ne? Und nachts war er dann immer so vorm Fernseher auf dem Boden ausgebreitet mit so einer Stofftischdecke und hat da hier Felle gemacht und so. Und meine Mutter hat ihm das immer genäht. Mhm. Also sie hat immer so diesen Stoffrand, den du brauchst. Und der Stoffrand hat praktisch, einmal ist er ja am Fell angenäht und auf der anderen gegenüberliegenden Seite ist praktisch schon eine Schnur mit eingenäht, dass du dann da mit einem Faden, also mit einer Schnur einhaken kannst, um das dann nach unten im Zickzack über die Trommel zu... Das ist jetzt ein bisschen blöd zu erklären. Gerade für die Zuhörer, googelt vielleicht einfach mal so nach Darabuka, bespannte Darabuka. Es gibt natürlich auch die mit einem Rahmen oben, da nimmst du einfach sozusagen einen Deckel ab und spannst einfach dein Fell dazwischen.
Also wenn du Fell sagst, meinst du Fischhaut?
Fischhaut, ja.
Okay.
Trommelfell, man redet ja von Trommelfell.
Ja, ja.
Genau. Und da gibt es halt Plastikfelle mit so einem Metallrahmen. Das ist halt so die To-Go-Variante, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann gibt es halt so dieses klassische von Hand bespannen. Und wenn ich mir schon den Eck gebe, die Holztrommel zu bauen, dann will ich natürlich auch irgendwie das Fell selbst machen. Ja, wie gesagt, Ja, und meine Mutter hat halt das jahrelang für meinen Vater da die Dinger rumgenäht und weiß halt auch die Techniken alle so ein bisschen. Und da denke ich mal, mit meinem Vater habe ich leider keinen Kontakt mehr, aber mit meiner Mutter halt definitiv. Und die wird mir da bestimmt tatkräftig zur Seite stehen.
Okay.
Ja.
Klingt gut. Ich hätte nicht gedacht, dass so Fisch heute so eine Stabilität, das muss ja so lederähnlich sein, ne? Das muss ja total stabil sein, wenn es ein Trommel ist, wenn eine Trommel verwendet wird. Das erstaunt mich, dass es dann doch so stabil ist.
Das ist richtig stabil, ja, ja.
Also ja, nimmt man auch einen großen Fisch.
Ja, ich denke mal, genau, ich denke mal, es kommt auch drauf an, was für eine Fischhaut da du da benutzt. So, ne? Also, ja, ich denke mal, da eignet sich nicht jede Fischhaut. Ja, genauso wie sich auch nicht jedes Leder irgendwie für Schuhe eignet, glaube ich. Weißt du?
Ja, ja, ich glaube, man sagt es ja so, je größer das Tier, desto größer, dicker auch die Haut und je stabiler und nachhaltiger ist dann das Ganze, ja.
Ja. Also es ist halt definitiv kein Wal jetzt irgendwie oder so. Ich weiß gar nicht, was für Fisch. Aber ich weiß, dass mein Vater noch so Fisch heute, also dass bei uns zu Hause noch solche Stücke im Keller rumfliegen. Müsste ich mal gucken, ob da eins dabei ist, das groß genug ist. Ich weiß nicht, wo du die jetzt auch kaufst. Ich denke mal nicht irgendwie auf dem Fischmarkt oder sowas. Mhm. Ja, der hat die sich wahrscheinlich auch immer aus dem Urlaub mitgebracht, aus arabischen Ländern. Und ja, genau. Also das Trommelprojekt ist jetzt raus, kommt irgendwann, weiß ich noch nicht wann. Könnte sein, dass es noch etwas dauert.
Spannend, ja. Ja. Da musst du wieder ein bisschen vorarbeiten. Bei dir ist es ja so, bei mir ist es total anders. Ich baue erstmal, probiere erstmal, wie verhält sich das Material, ich habe so einen hohen Anspruch. Ich will dann keine Fehler machen und will natürlich mich von der besten Seite zeigen. Aber wenn ich vorher was ausprobiere, da sind natürlich viele Fehler, die ich dann mache. Und oftmals bei dem Bock war es, hat es jetzt alles super geklappt. Aber wenn ich so dann die Bank gebaut habe, da habe ich ganz viele Vorrichtungen erstmal gebaut und habe es einfach gar nicht hinbekommen, das Holz so zu verdrehen, wie ich es eigentlich wollte. Und wenn ich es dann erst kann, dann halte ich die Kamera drauf und dann geht es. Bei dir ist es ja so, bei dir hört die Kamera drauf und dann muss das funktionieren und du hast ja, fährst du damit auch immer ganz gut.
Ja.
Aber das ist jetzt eine Challenge für dich.
Das ist definitiv eine Herausforderung. Ich meine jetzt auch das Schwert, das ich da aus der Kette geschmiedet habe, das war auch eine Challenge. Aber hat doch ganz gut geklappt. So, ne? Also besser als ich erwartet hatte. Genau, aber zum eigentlichen Thema. Wir wollten drüber quatschen, wie wir dazu gekommen sind, YouTube zu machen, sage ich jetzt mal so ganz plump. Ja, ich überlasse dir mal das Wort als erstes.
Ja, okay. Also zu YouTube bin ich gekommen, eigentlich durch einen Zufall und durch einen Freund. Ich habe vorher, glaube ich, gar nicht viel YouTube konsumiert. Ja, ich habe mal bei meiner Vespa die Zündung eingestellt, da habe ich ein gutes Video gefunden. Ansonsten habe ich wirklich nie YouTube verwendet oder geschaut. Und dann hatte mein Kumpel Stefan, mit dem ich viel zu tun hatte zu der Zeit, der hat mir dann mal so ein Video von Jimmy gezeigt. Da hat er so einen Tisch gemacht, Showcase heißt das Video, glaube ich. Und da kann man dann irgendwie Juwelen oder irgendwie Schmuck präsentieren, oben mit so einer Glasplatte und da war ich eigentlich total fasziniert von seiner Arbeitsweise. Ich meine, seine Werkstatt in New York war ja auch echt cool. Und so die ganze, dieser Style, der hat mir voll gefallen und wie er arbeitet. Und auch dieses Fast Forward hat mir gefallen, dieser Videostil. Und dann habe ich wirklich die ganzen Videos mir durchgesuchtet. Ich glaube wirklich fast alle. Und habe eigentlich auch total viel gelernt. Diese Tipps-Videos sind total cool von ihm und es ist einfach
absolut.
Ja. Ja, und wenn man dann da drin ist, dann kommt man von einem Video zum anderen und ja, dann hat man so seine Lieblinge. Und dann bin ich, ja, meine Ex-Freundin, die hat mich so ein bisschen dazu, oder meine Ex-Partnerin, die hat mich so ein bisschen dazu immer wieder animiert, das auch mal zu machen. Und dann habe ich immer gesagt, nee, ich bin froh, dass ich jetzt meine Werkstatt, die habe ich mir selber ausgebaut, ich bin froh, dass ich jetzt meine Werkstatt habe und dass ich hier meine Ruhe habe und einfach nur ein bisschen was basteln kann. Und ich habe keine Ahnung vom Videos produzieren. Ich will auch nicht am Computer sitzen und Videos schneiden und ja, dann hat sie mich aber immer wieder, weil ich ja immer wieder zwischendurch dann YouTube konsumiert habe, hat sie dann gesagt, komm, mach das doch mal, du bist so talentiert. Und ja, sie war echt hartnäckig und da bin ich ihr super dankbar. Danke, Almi. Und ja, dann habe ich dann irgendwann echt mal die Kamera genommen und das war auch nur mein Smartphone, mein altes Smartphone. Und habe dann mein erstes Video gemacht. Das halt ist dann auch, war so ein Tripod, wo ich da aus dem Selfie-Stick einen Tripod gemacht habe, damit ich überhaupt mein Handy, damit ich eine Halterung habe für mein Handy, okay, um aufzeichnen zu können. Ja, und da ging eigentlich auch alles schief. Ich habe dann, ich habe viermal aufnehmen müssen, das ganze Projekt. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber viele, viele Teile habe ich einfach normal filmen müssen, weil ich nicht richtig drauf war. Und ja, und das war ein schöner Prozess. Und was mich besonders eigentlich fasziniert hat, war, oder was mich total gefesselt hat, war so, dass ich mich dann gesehen habe auf dem Videomaterial. Also man hat ja eine ganz andere Perspektive. Wenn du arbeitest, achtest du ja nicht auf deine Hände. Die funktionieren dann nur.
Absolut, ne? Ja.
Und dann hast du die Distanz und ich sehe dann, ich habe da meine Hände gesehen und dachte, oh, das sieht ja voll geschickt aus. Und es hat mir, klingt vielleicht arrogant, aber das hat mich irgendwie fasziniert. Und ja, und dann habe ich auch der ganze Videoschnitt und die ganzen Videos aufzunehmen, das ist ja auch total kreativ. Da habe ich dann gemerkt, wie viel Kreative, da steckt ja so eine Tiefe drin. Ne? Du kannst ja so viel machen.
Ja, ja.
Die Möglichkeiten sind ja grenzenlos. Und das hat mich dann total fasziniert. Und da war ich voll, habe ich so gemerkt, so, boah, das ist meins. Wirklich sofort. Und ich habe auch nie dran gedacht, dass ich irgendwann einen Pfennig da verdienen würde bei YouTube. Mir hat es einfach nur Spaß gemacht. Da habe ich gedacht, okay, dann mache ich es jetzt halt so. Die Kamera ist dabei. Und wirklich, also ich würde auch dafür bezahlen, wenn ich das machen könnte. es ist einfach geil. Es ist, hat einfach super viel Spaß gemacht, ja. Ja, und dann ist ich spiele jetzt einfach mal dir den Ball zu. Du kannst ja erstmal den ersten Step und dann können wir uns so hin, kann ich mal weitererzählen.
Okay, ja, so der Anfangs oder der was bei mir den Impuls gesetzt hat, überhaupt das mal zu versuchen mit YouTube, war, also ich habe schon mein ganzes Leben Dinge gebaut, ja, und kleinere und größere Projekte durchgezogen und ja, das war schon, wie gesagt, das hat mich schon mein ganzes Leben begleitet, irgendwie so alles Mögliche zu bauen. Und wir hatten damals, das ist schon, keine Ahnung, jetzt mittlerweile, eine gefühlte Ewigkeit her. Wir waren da, ein Freund und ich waren von der Pizzeria und eine Freundin kam mit ihrem Kinderwagen und die musste kurz in Rewe reinspringen und hat gefragt, ob wir kurz auf den Kleinen aufpassen können. Also wir waren eine Clique so, ne? Und wir so, ja klar, lass den Kleinen da. Und dann haben wir ihn rausgenommen aus dem Kinderwagen. Und dass er dann nicht so drin, also der war auch schon, was heißt Kinder, also das war, der war in so einem Buggy, der war 3 war der, glaube ich, irgendwie oder sowas. Da ist dann so rumgesprungen so ein bisschen. Und dann kam halt ein Freund angefahren mit lauter Mucke und stand da am Bürgersteig und dann hat der Kleine halt angefangen so zu tanzen, aber voll perfekt zur Musik zu tanzen halt so, wie als wäre der schon viel größer so, ne? Und dann habe ich halt so das gefilmt und zu Hause Musik draufgelegt und dann habe ich das auf YouTube hochgeladen, weil ich gedacht habe, sei es ein voll das lustige Video eigentlich so, ne, geht bestimmt ja, viral und so, ne, ja. Und keine Ahnung, nach irgendwie 3 Jahren oder sowas oder 2 Jahren hatte das irgendwie so 160 Klicks und ich hatte auch schon gar nicht mehr dran gedacht, sondern bin zufällig darüber gestolpert und dachte mir so, Alter, so, es muss doch bestimmt möglich sein, irgendwas anderes da hochzuladen, wo in kürzerer Zeit mehr Klicks generieren kann. Also das war einfach nur so dieses Dings, boah, so lange steht es jetzt schon drin, hat irgendwie nur 160 Klicks oder 170 oder sowas oder 270, also ist lächerlich halt so, ne? Und ja, und die Challenge für mich war halt einfach, irgendein anderes Video zu machen, das halt in kürzerer Zeit mehr Klicks erreichen kann. Und ich war seinerzeit riesen Diresta-Fan, also habe da auch voll die Videos gesuchtet. Vorher schon, ja. Und habe mich da schon einmal quer geguckt. Also ich habe da auch, war immer up to date, hatte auch alle Videos von ihm angeschaut, bis zu dem ersten Video da mit der Katze und so, also alles drin. Und natürlich prägt das Ganze dann schon so, ne, weil du findest den Typ geil, du feierst seinen Content, aber ich habe auch die Videos teilweise gar nicht geguckt, irgendwie wegen dem Wasser baut, sondern nur weil er was baut, halt so, ihm beim Bauen zu gucken halt so. Und das ging eigentlich, das Projekt war ganz oft zweitrangig.
Ja.
Und beziehungsweise so diese Tricks, wie er was macht, wie er so seine Problemlösungen da fährt und sowas, das war auch sehr interessant. Und und geprägt durch Jimmy bin ich dann halt auf die Idee gekommen, okay, ey, ich habe sowieso dieses eine Taschenmesser, so ein Outdoor-Messer, wo ich mal selbst gebaut hatte, wo die Griffschalen sich gerade am Verabschieden waren. Und dachte mir, okay, komm, dann machst du jetzt mal gescheit hier mit Epoxy und Messingstiften und sowas und machst da halt mal so ein Video draus. Und das war tatsächlich so mein erstes Video. Und es hat schon in kurzer Zeit irgendwie so, keine Ahnung, ein paar tausend Klicks gehabt, wo ich gedacht habe, so, wow, voll krass und so, ne? Mhm. Und dann hatte ich das zweite Video gemacht und das zweite Video, ich weiß nicht, das zweite oder das dritte Video dann irgendwie, ging dann so über 100.000 Klicks. Und das war so für mich so, Alter, was ist hier los? Ja. Und so, ne?
Das voll, ist schon
voll krass. Ja. Genau, und dann war das halt, am Anfang alles noch total unregelmäßig irgendwie, weil das war ja nur so ein beiläufiges Hobby. Das eigentliche Hobby war damals Kraftsport. Und generell habe ich so viel gearbeitet, dass ich so wenig Freizeit hatte, dass da eigentlich auch jetzt nicht das, oder ich da dachte, dass ich das nicht so stark intensivieren kann. Und ja, und aber dadurch, dass halt die Klicks immer besser wurden, wurde halt auch die ganze Sache immer regelmäßiger, dass ich was gebaut habe, dass ich da dann auch gefilmt habe. Und ja, und dann im Endeffekt ist die ganze Geschichte so mehr oder weniger ein Selbstläufer gewesen. Also es war nie von mir irgendein Ziel, sage ich jetzt mal, in die Richtung Content Creator zu gehen oder so. Ich hatte einen super Job dann ja auch auf der Baustelle so, ne?
Aber es war jetzt bei dir jetzt auch nicht unbedingt der Antrieb, ganz, ganz viele Klicks zu haben. Du hast auch gemerkt, das macht dir voll Spaß, oder?
Ja, eben,
Also, dass du da aufgehst und da irgendwo auch, ja, Kraft schöpfst.
Genau, das Ding war halt jetzt nicht so, oh, ich habe viel Klicks gekriegt, ich will jetzt wieder viel Klicks, sondern, ey, krass, so viele Leute feiern das, was ich halt gerade gefeiert habe, wo ich gebaut habe. So, ne? Also das ist auch wenn die Leute immer fragen, so, oh, was ist dein Lieblingsvideo? Dann sage ich halt immer so, eigentlich das letzte Video. Weil halt da die Emotion halt noch frisch ist halt so, ne? Und natürlich gibt's beste Videos von mir, aber die besten Videos, das sind nicht unbedingt auch meine Lieblingsvideos, so, ne?
Ja, genau, bei mir ist es ähnlich, ja, genau.
Ja, ja. Und genau, also im Endeffekt ist es nach wie vor immer noch so Hobby und so dieses Selbstverwirklichen. Also bei mir war ja immer so die Mission, sag ich mal, für mich nicht eine Million Abonnenten zu bekommen oder, keine Ahnung, sau viel Geld mit der ganzen Sache zu verdienen, sondern eher bis heute. Das war von damals, wo ich dann wirklich angefangen habe, okay, jetzt machst du das, jetzt ziehst du es mal richtig durch. War halt genauso, wie Jimmy mich inspiriert hat und da immer der Funken übergesprungen ist, wollte ich das halt auch bei anderen Leuten auslösen. Denen halt Inspiration geben oder Handgriffe zeigen, die man vielleicht nicht so im Kopf hat, wenn man nicht regelmäßig mit gewissen Materialien oder Techniken arbeitet. Und ja, halt so motivieren und halt von der Wegwerfgesellschaft wegorientieren. Das ist halt auch so das, weil bei mir stand schon immer so dieses Upcycling-Ding irgendwo im Mittelpunkt. Und das nach wie vor. Also das sieht man ja auch in meinen Videos. Also ja, jedes zweite, dritte Video hat irgendwie was mit Upcycling zu tun. Oder Recycling. Und so war dieser Anfangspfeiler im Endeffekt. Mhm. Einfach so, dass da ein altes Video war, das total schlecht performt hat und ich mir gedacht habe, so Challenge accepted, mal gucken, ob ich was Besseres hinkriege.
Ja.
Und und dann halt, wie gesagt, das Jimmy war und ist so ein absolutes Idol, mittlerweile halt auch ein guter Freund, wo ich mir auch nie gedacht hätte, so, das war immer so ein Ding, ja, vielleicht triffst du den später mal auch, also das war, wo ich dann regelmäßiger Videos gemacht habe, beziehungsweise wo ich dann gesagt habe, okay, ich mache jetzt jeden Sonntag Video und das dann auch schon ein Jahr gemacht habe oder sowas, dann fängt man natürlich an nachzudenken, so, wo kann das Ganze hingehen und wie, wo, was und dann dachte ich mir so immer wieder mal so, ey, vielleicht klappt es ja wirklich irgendwann, dass ich halt auch mal so Jimmy irgendwo treffe, mit dem vielleicht sogar ins Gespräch komme und so, ne? Und Und die ganze Geschichte ging halt ganz anders und viel intensiver, als ich gedacht habe. So, ne?
Ja, ja.
Und,
ja, das beflügelt ja auch dann, ja.
Ja, total, total. Also auch jedes Mal, wenn ich dann in New York war in der Vergangenheit und dann bei Jimmy war und wir halt da irgendwelches Zeug gebaut haben, er uns seine Sachen da gezeigt hat, seine Projekte, und du lernst halt die ganzen Leute kennen und sowas. So, ne? Also das ist schon, du gehst halt immer so übermotiviert wieder zurück hier in deine Werkstatt. Und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst, weil du halt so gerade 1000 Sachen im Kopf hast, die du irgendwie machen willst. Und ja, es tut halt einfach generell so dieser Maker-Austausch ist ja jetzt nicht nur mit Jimmy. Also ich habe ja ganz viele tolle Leute um mich rum. Und das ist halt so einfach so übelst angenehm. So, ne? Und so in anderen Sparten hast du das ja gar nicht. Also sagen wir jetzt mal, als Fotograf versuchst du immer besser zu sein als der andere Fotograf. Oder als Sportler oder so. Man versucht sich fast in allen Berufssparten irgendwie auszustechen. Und hier ist tatsächlich so, dass man so, ja, wir sind halt alles irgendwie Kollegen. So, ne? Man gibt sich Tipps. Man hilft sich auch mit Kooperationen. So, ey, guck mal hier, die suchen noch einen, da bin ich an Bord. Wie sieht's aus? Soll ich dich da mal ins Gespräch bringen? Und das ist halt mega cool. Also das ist ein ganz, ganz tolles Miteinander. Und ja, in Amerika noch viel krasser als bei uns. Also bei uns ist es halt auch schon eine sehr coole Maker-Community. Aber in Amerika ist ja das alles natürlich immer irgendwie alles gefühlt 10-mal größer als bei uns.
Klar, ja.
Und ja, das ist jetzt habe ich aber mehr draus, jetzt habe ich mehr dazu gesagt, als wir wollten ja eigentlich kleine Schritte gehen.
Alles gut.
Ja, erzähl mal, wie war es denn bei dir dann? Wie ging's
ja, dabei? Genau, bei mir war das erstmal auch so, schmeißt du da so Video in diesen riesen Ozean, wie so ein kleiner Tropfen, und es passiert erstmal gar nichts. Das war mir auch eigentlich egal, muss ich ehrlich sagen. Und weil es mir einfach so viel Spaß gemacht hat. Und ich glaube, das erste Video, was so ein bisschen abgegangen ist, war ja dieser Milchaufschäumer.
Ich wollte gerade sagen, der Milchaufschäumer.
Genau, ja, das genau. Ist hier Nachbarn, die ausgezogen sind, die haben mal so ein Ding weggeschmissen. Dann habe ich den Mülleimer aufgemacht, auch mein erstes Upcycling-Projekt. Und habe den dann da drin gesehen, habe gedacht, ich habe mir die Form so angeguckt und dachte mir, erstmal habe ich gedacht, kannst du das gebrauchen? Und dann habe ich gedacht, ja, du wolltest noch Milchaufschäumer bauen. Ich weiß ja, dass es da mit diesem Druck der Espresso da, oder das Wasser da hochgedrückt wird. Und dann habe ich so gedacht, wenn du die Lanze oben abschneidest und da ein Ventil ransetzt, und dann kann man daraus nicht Milchaufschäumer bauen. Und dann habe ich einfach das Ding mal zerschnitten und auch wieder einen ersten Prototyp gebaut. Und dann hat das Ding so gut funktioniert, dann habe ich gedacht, komm, da machst du ein Video von. Und ja, und das hat echt super, super, super gelaufen, das Video. Ich glaube, heute noch ganz gut, ja.
Ja, mega und gut, mega gut. Den hast du mir, du warst ja mal mit deinem Camper, ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, warst du ja mit deinem Camper auf der Durchreise, bist ja, glaube ich, gerade nach Tarifa unterwegs gewesen.
Genau, da hatte ich ein Problem mit meinem Wasserhahn, der hat da getropft, und da habe ich mir gleich einen neuen gekauft.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, Hassan muss doch eigentlich in der Nähe sein, und das war auch so. Ja, genau. Ja.
Und dann cool. Hast du mir deinen Milchtopf schon mal präsentiert, so, hat ja super funktioniert, das Teil, ey, voll cool, ja,
genau.
Mega.
Ja, das ist dann abgegangen, und dann muss ich sagen, was habe ich dann gemacht noch? Da habe ich noch ein paar, habe ich da noch Videos zwischendurch gemacht? Ja, bestimmt. Und dann habe ich irgendwann die erste Bank gebaut. Und ja, das war schon ein krasses Jahr. Also ich habe die Bank gebaut, und hat mir so ein Schicksalsschlag passiert, wo ich dann wirklich, wo es mir richtig schlecht ging, wo ich dann wirklich richtig depressiv war und
okay,
total lethargisch nur auf dem Sofa gegangen habe und eigentlich nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Und dann ist das Video auf einmal gepiekt, aber so heftig, die Bank, also richtig, richtig heftig. Also ja. Ich glaube, an einem Tag hatte ich mal 250.000 Aufrufe.
Ja, das ist total krass, ich habe das auch gesehen. Das hat deinen Kanal ja auch voll in die Höhe katapultiert. Ne? Das hatte ich ja auch an mir vorbeigeschossen dann und sowas. Ja. So, ne? Voll krass, geil.
Ja, war total krass. Und dann und das hat mich dann so ein bisschen aus der Lethargie rausgeholt. Ich habe dann die Kommentare gelesen, und ja, da hat YouTube mich wirklich gerettet, muss man echt sagen, oder mich da rausgeholt aus diesem Tief. Und dann habe ich das nächste Projekt gemacht, und das lief dann, ja, lief richtig gut. Und, also da war ich wieder back in life, ja.
Gesettelt, sozusagen.
Back to life, ja. Ja, absolut.
Ja, das ist, ja, ja, das ist manchmal.
Und seitdem, ja, und seitdem ging es dann aber auch immer, ja, dann habe ich mich so ein bisschen natürlich, ich wurde besser in dem Film, ich wurde dadurch besser im Schnitt oder habe so ein bisschen meine, vielleicht auch so mein Style gefunden. Ich bin da so ein bisschen weg von Fast Forward und so ein bisschen anders die Videos geschnitten. Mhm. Ja, und dann, ja, immer weitergemacht. Ja, macht Spaß.
Sau cool. Sau cool. Wo siehst du dich eigentlich in Zukunft? Da, oder ah, machen wir in der nächsten Folge. Machen wir in der nächsten Folge. Thema Zukunft machen wir in der nächsten Folge. Das ist, glaube ich, da gibt es so viel.
Ja, ich lebe ja im Hier und Jetzt. Ich denke nicht an die Zukunft. Ich kann nur jetzt leben.
Das tatsächlich.
Ich kann morgen nicht leben. Ich kann nur das daran Spaß haben, was ich gerade mache.
Aber es ist tatsächlich so. Unser Job ist ja praktisch in so einer schnelllebigen Sphäre, dass du da natürlich planen musst irgendwie so, ne? Und auch so die nächsten 2-3 Jahre definitiv immer irgendwie auch planen kannst. Aber so von wegen so 5- oder 10-Jahresplan, Digga, keine Ahnung. Also das ist ja, so, ja,
genau.
Das ist so, das steht so voll in den Sternen halt so, ne? Du weißt ja nie, klappt jetzt vielleicht plötzlich was mit einer TV-Produktion. Oder katapultiert dein Kanal so dermaßen in die Höhe, dass du dann plötzlich sagst, ey, okay, du machst deshalb jetzt irgendwie Dinge anders, holst dir vielleicht Mitarbeiter an Bord. Das ist bei mir gerade aktuell so ein Thema, so, mhm, wie sieht's aus? Könnte man einen an Bord holen oder lässt man es lieber bleiben? Versuche ich noch weiterhin irgendwie Dinge so weit zu optimieren, damit ich praktisch wieder mehr Zeit auch für die Werkstatt habe? Genau,
also ja, es ist wichtige Fragen, genau.
Ja, total krass. Also ja, es ist so ein dermaßen vielschichtiges Thema. Ja, aber so dieses Dings, was man auf jeden Fall auch bei dir und bei mir raussieht, wir hatten nicht die Idee oder die Schnapsidee, ich werde jetzt YouTuber oder ich werde jetzt Content Creator, weil ich glaube, wenn du dir das auf die Kappe schreibst, dann kann das Ganze auch ganz gut, ganz böse in die Hose gehen.
Genau.
Weil ja, du verfolgst im Endeffekt das falsche Ziel so, ne? Wenn du sagst jetzt, okay, es gibt bestimmt einen Haufen Leute, die sich das Ziel gesetzt haben und es auch erreicht haben irgendwie. Aber ich finde so das Ding, bei mir war es ja so, ich habe einen Job gehabt, der Vollzeit war. Ich war wirklich extrem eingespannt in meinem Job hier auf der Baustelle. So, ne? Immer auf Montage gewesen, freitags, nachmittags oder abends nach Hause gekommen. Und dann hast du ein Hobby, was komplett zwangfrei läuft. Das heißt, du machst die Woche ein Video. Wenn es gar nicht klappt, dann machst du halt die Woche kein Video. Ja. Und so hat das Ding die Chance zu wachsen oder nicht. Und wenn du siehst halt, und bei mir war halt irgendwann so mit Anfragen und was weiß ich was und YouTube-Einnahmen etc., dass ich gesehen habe, okay, du hast jetzt aktuell die Chance zu switchen und daraus einen Job zu machen.
Ja.
Und dann kannst du das halt probieren, so, ne? Aber zu sagen, ey, ich kündige jetzt heute meinen Job und bin ab morgen YouTuber, das Ding funktioniert, glaube ich, nicht. Also es kann funktionieren. Du brauchst definitiv auch halt mal wirklich fett Rücklagen, weil du verdienst auch nicht irgendwie direkt jetzt so viel Geld, dass du halt davon auch leben kannst.
Ja, ja. Finde ich auf jeden Fall total, total mutig von dir, dass du dann diesen Schritt so gesagt hast, so ab jetzt gehe ich den Weg. Und da hat man ja, glaube ich, gesehen, so in deinem Kanal auf einmal, du hast die Halle gehabt und dann hast du gesagt, so jetzt all in. Ne?
Ja, ja.
Das finde ich schon echt mutig, muss man echt sagen, Hut ab.
Danke, geil. Danke. Ja, das war auch, ich habe auch ja, voll hin und her überlegt, machst du das, machst du es nicht. Zu dem Zeitpunkt habe ich mit meiner ganzen Familie noch in einem großen Haus gewohnt. Jeder hat für sich gewohnt, hat eigene Wohnungen gehabt und so. Es ist ein Mehrfamilienhaus, also ein Geschäftshaus, Zahnarztpraxis im EG. Ich habe im Sutterer gewohnt. Mein Bruder in dem im ersten OG, meine Mutter oben im zweiten und und meine Familie hat mich da tatkräftig unterstützt und tatsächlich die Firma, bei der ich gearbeitet habe, die hat mir auch geholfen. Also ich bin dann zu meinem Chef und habe gesagt, so und so sieht's aus, ich möchte den und den Switch machen, weil ich sehe halt einfach, dass da die Möglichkeit besteht, aus meinem Hobby, aus meiner Leidenschaft einen Beruf zu machen. Und dann fragt er so, ja, wie sieht's aus und bla 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 und dann war halt die Idee, die dann plötzlich in den Raum gefallen ist, ja, mach doch einen Hausmeister-Service und dann kannst du dir praktisch zu Geld verdienen, halt im Endeffekt so, ne? Ohne das, dass mein ehemaliger Arbeitgeber mir das angeboten hat, hätte das gar nicht geklappt. Ne? Also ich hätte ja, ich habe ja keine Rücklagen gehabt, so, ne? Also ich hatte zwar schon ein bisschen Rücklage, so, ne? Aber diesen Switch von dem einen Job, beim einen Job aufzuhören irgendwie und dann in der neuen Selbstständigkeit gleich so viel zu verdienen, funktioniert halt in der Sparte klar, wenn du da jetzt, ich hätte das Ganze nochmal 1-2 Jahre weitermachen müssen so, dann hätte ich irgendwelche Vertragsabschlüsse schon gehabt oder sowas eventuell, wobei, nee, die habe ich eigentlich dann auch erst gekriegt, weil ich dann Vollgas dabei war halt so, ne, also es war schon.
Ja, klar, ja. Ich denke, das macht auch den Unterschied, wenn die wissen, dass du das professionell machst, dann wissen die auch, da kommt Content und du bist da richtig drin, das ist kein Hobby mehr.
Ja, und es war halt auch, als das Hobby ein intensives Hobby wurde, wo ich dann wirklich jeden Sonntagsvideo rausgebracht habe, da war es eine 7-Tage-Woche, weil du hast halt 5 Tage auf der Baustelle gearbeitet, die anderen 2 hast du halt in der Werkstatt geschafft fürs Video und als es in die Selbstständigkeit ging, da viele Leute denken so, ja komm, machst du ein Video die Woche und hier verdienst du voll die Kohle, ey, so ist es halt auch definitiv nett. Das war und ist teilweise eine 7-Tage-Woche. 12 Stunden ist so der Standard. Also das geht auch easy, 12 Stunden. Da kannst du wahrscheinlich auch ein Lied davon singen. 13, 14, 15, 16 Stunden. Bei 16 Stunden ist halt schon heavy. Das kannst du mal 1-2 Tage hintereinander machen. Ansonsten, ich habe es jetzt auch vor 2 Wochen, habe ich 10 Tage, fast jeden Tag 16 Stunden gearbeitet. Weil du halt auch irgendwie fertig werden musst, weil irgendwie, keine Ahnung, ein Urlaub ansteht oder etc. Es ist halt ein permanenter Job halt so, ne? Ja, gerade so im Social-Media-Bereich, irgendwo auf der Welt ist immer Tag und gerade wenn du so eine Aufstellung hast, dass du international irgendwie agierst oder dass du internationales Publikum ansprechen willst, dann ist es halt so, ja, nicht jetzt für mich eine Non-Stop-Geschichte, weil ich muss ja auch irgendwann mal pennen, so, ne? Aber es ist halt, läuft halt Non-Stop.
Ja, aber gut, ich glaube, da kann man sich auch so seine eigenen Grenzen setzen und oder sich so ein bisschen abgrenzen. Du musst jetzt nicht immer bei Instagram immer on sein. Du kannst doch mal einfach dich da rausziehen. Ich merke zum Beispiel, dass es mir nicht gut tut. Ich mag es einfach, ich mag da nicht gerne was posten. Ich mag da nicht gerne, es ist mir alles ein bisschen zu neumodern. Es passt mir einfach nicht. Ist irgendwie. Ich glaube, das macht auch mit uns Menschen was, dieses Konsum, dieses Instagram konsumieren. Und mir tut da YouTube auf jeden Fall besser und deswegen liegt da mein Fokus. Und ich glaube, dass so die Partner auch gar kein Problem damit haben, dass ich das mache. Wenn da so eine gute Reichweite generiert wird, ist das, glaube ich, in Ordnung.
Ja.
Man kann da immer seinen eigenen Weg finden. Und ich glaube, auch bei dir ist es so, du musst das nicht machen.
Ja, oder? Also ich habe mir ja irgendwann gesagt, okay, ich will den Leuten halt einen Blick hinter die Kulissen bieten. So, du hast ja YouTube, ist im Endeffekt nur das Projekt und wie das Projekt entsteht. Und ich dachte mir, ey, da gibt's so viel mehr zu erzählen im Endeffekt von mir. Und so viel mehr, wo da passiert irgendwie, wo du die Leute irgendwie dran teilhaben lassen kannst, ohne dass ich es jetzt zu sehr in mein Privatleben mitnehme. Also klar, gibt's auch Storys bei mir zu Hause aus dem Garten oder sowas. Aber ich habe definitiv Privatzeiten für mich. Auch wenn ich jetzt irgendwie 12 Stunden arbeite oder sowas, der Tag hat 24 Stunden oder so. Ne? Also ich bin auch nicht dann 12 Stunden am Arbeiten, 12 Stunden am Schlafen. Also ich habe definitiv ja auch noch Privatzeit und das sind ja immer nur Ausschnitte. Das heißt, es sind immer nur 15 Sekunden. So, ne? Also ich habe schon wirklich Zeit für mich und Zeit, die ich auch ganz bewusst mit meiner Familie privat nutze und halt auch immer wieder Zeiten, wo halt auch keine Kamera dann irgendwie was aufnimmt oder sowas.
Ja, genau. Aber es ist ja auch so, dass ich glaube, es ist der Unterschied, ob man jetzt den Content von Instagram quasi konsumiert, dass ich durch die Storys scrolle und mir das alles anschaue, oder ob man jetzt wie du auch aktiv da Content hochlädt und was postet. Das ist vielleicht der große Unterschied. Ja. Aber wenn man dann als Nutzer erkennt, und das ist tatsächlich bei mir so, dass ich dann so reaktiv mein Handy nehme und dann kurz gucke, was machen die anderen so und Instagram nutze, dann merke ich, das ist eigentlich nur so das quasi schon fast ein Suchtverhalten. Also,
okay.
Und das mache ich dann nicht proaktiv, sondern reaktiv. Einfach so, weil ich mein Handy gerade in der Hand habe und dann checke ich kurz und merke dann im Nachhinein, das bringt mir nichts. Ja, und dann denke ich so, warum machst du das überhaupt dann? Also deswegen ist es vielleicht gerade in meinem Fall auch so, ich kann da vielleicht Content hochladen, aber dann guckst du auch wieder, wie viele Leute haben das jetzt gesehen und so, das ist nicht meins irgendwie. Vielleicht bin ich da auch, vergleiche ich da zu viel auch, oder?
Also ich habe zwei Arten für mich, wie ich die sozialen Medien benutze. Einmal ist es ja, ich biete den Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen. Und wenn ich jetzt selbst am Stöbern bin, dann ist das für mich im Endeffekt wie, wenn du jetzt zum Beispiel N24 anschaltest und guckst, was passiert da draußen in der Welt. Das ist ein Up-to-Date halten, was machen die anderen gerade? So, was gibt's gerade bei der Laura Neues? Ah, die hat sich einen neuen Wohnwagen geholt, coole Sache. Lass die mal anrufen. Oh, Jimmy, ja, ist da gerade so und so. Dem schreibst du gerade mal, okay, alles klar, bin ich auch mit dabei. Was weiß ich, also das ist so ein Up-to-Date halten im Endeffekt, was in der Szene so passiert. So, ne? Also es ist nicht wie bei Facebook. Also bei Facebook war das früher tatsächlich so, du bist reingegangen, um zu gucken, was machen deine Freunde, und deine Freunde sind reingegangen, um zu gucken, was machst du. So, ne? Da war das so ein Suchtdings, dass man wissen wollte, was machen die anderen so irgendwo. Da könnte man sagen, oder so dieses Rumspionieren, sage ich mal in Anführungszeichen. So, ne? Und unter den Makern ist es jetzt irgendwie so, ja, es gehört halt zum Job dazu einfach so, ne? Dieses.
Ja, stimmt schon, ja.
Also du schaust ja bei mir jetzt auch nicht unbedingt rein, weiß nicht, also du schaust ja bei mir jetzt nicht unbedingt rein, auch einfach nur um zu stalken, was ich mache, sondern du weißt, er baut gerade das Bike, klappt's da, wie läuft's da mit dem Bike gerade so, ne? So einfach nur, weil du vielleicht mir auch eine Hilfestellung eventuell geben willst. Du siehst, ah, guck mal, der macht das ist mir auch schon schief gelaufen, das musst du so und so machen. Dann kriege ich ja von dir auch direkt eine Nachricht. Ey, Hassan, lass mal kurz telefonieren, so und so. Weißt du, also das ist so, natürlich, das kann kippen, natürlich kann das auch zum Suchtding werden, aber ich glaube, erst wenn du da als Privatperson drin hängst, dann ja. Aber wenn du das von unserer Seite jetzt als Maker, bist du ja im Endeffekt 24/7 bist du ja Maker, sage ich mal so, ne? Im Endeffekt sind ganz viele da draußen Maker. Also also als Maker meine ich jetzt in dem Fall Content Creator, der das irgendwie jetzt auch so als Job macht. Ja, das ist halt so permanent dein Job. Also bist du da permanent, ist es auch irgendwie. Es ist so eine Mischung. Also es ist bei mir, auch wenn ich mal chill hier und da reingucke, ist es immer so eine Mischung aus dem Job nachgehen sozusagen, aber auch gerade ein bisschen Pause machen und halt auch ein bisschen rumstöbern, so Inspiration sammeln, keine Ahnung. Und natürlich kriegt mich auch manchmal hier und da irgendeine Werbung, dass ich sage, ey, guckst du dir halt mal an oder bestellst du dir halt mal irgendwie oder sowas, keine Ahnung. Also es ist so ein bisschen vermischt.
Ja, das ist ja auch richtig groß geworden, ne, mit der Werbung. Also es ist ja, du kriegst ja so viel Werbung gezeigt und ja, mich nervt es halt.
Ja, kann ich voll nachvollziehen. kann ich voll nachvollziehen. Also auch gerade dieses generell, ja. Das Werbeding ist teilweise wirklich extrem. So, ne?
Also bevorzugst du dann schon, dass du so in deiner Freizeit dann lieber bei Instagram rumscrollst, als YouTube zu konsumieren?
Tatsächlich, wenn meine Freizeit kategorisch Freizeit ist, habe ich gar kein Handy in der Hand.
Okay, ja, okay.
Da bin ich dann mit meiner Frau irgendwo in den Feldern spazieren oder so. Ne? Also da habe ich ganz selten, dass ich da mein Handy dabei habe. Oder ich bin mit dem Sam hier im Wald, ja, und sammle mir da Inspiration. Ich glaube, da habe ich euch sogar noch nie mitgenommen. Es gibt ganz viele Zeitpunkte, da brauche ich halt auch so diese physische Distanz zur Medienwelt, sage ich jetzt mal. Wo ich absolut offline bin. Und das ist halt so, im ersten Moment denkst du so, ah, scheiße, jetzt liegt das Handy im Auto. Und dann denkst du so, ah, nee, ich hack jetzt hier das Holz schnell fertig. Und dann merkst du so richtig, wie du auch dann so ein bisschen ein Stück weit entfesselt bist, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Na, weil vorher, du hast halt den Finger so, gerade jetzt ich, wo so auch jetzt relativ, also frequenziell so relativ viel Stories raushaut, hast halt den Finger mehr irgendwo immer im Abzug, so, ne? Und so fällt es dann halt weg und du merkst halt so, ja, muss ja gar nicht, das Handy ist ja gar nicht da, so, ne, irgendwie. Und
okay, ja.
Ja, also tatsächlich, was Freizeit ist, wo ich wirklich sage, okay, jetzt ist hier Schicht im Schacht, jetzt mache ich hier ein bisschen Halligalli mit Schatzi oder sowas, ne? Und dann brauche ich da kein Social Media und nichts.
Ja. Okay, ja.
Also meine Frau weiß tatsächlich auch so, ne? Das ist ja auch wieder so dieses 24-7-Ding. Wenn ich dann abends nach Hause komme und sitze mit meiner Frau auf der Couch und ich habe das Handy in der Hand, dann weiß sie ganz genau, entweder beantworte ich gerade irgendwelche E-Mails oder ich beantworte irgendwelche Anfragen oder generell Gespräche auf Instagram, wo jetzt halt wichtig ist. Oder ich bestelle irgendein Material, keine Ahnung. So,
ja, klar.
Das ist im Endeffekt alles immer noch so. Ja, und sobald dann das vorbei ist, dann ist halt aber auch wirklich Ende bei mir. Und dann beantworte ich keine Nachrichten oder sonst irgendwas, weil dann habe ich ja keinen Bock. Und je nachdem, manchmal bin ich bis um 12 irgendwie noch am Arbeiten, Laptop offen, Tablet nebendran, irgendwas geht zu machen. Und ja, das muss man sich halt auch bewusst sein, dass das halt so eine never-ending Story ist halt so, ne? Also es ist nicht so, dass du, wie soll ich sagen, dass einmal das Ganze geil läuft und dann läuft es die ganze Zeit geil weiter, sondern wenn du willst, dass halt was, wenn jetzt was gerade in Schwung kommt und du willst, dass es halt mit diesem Schwung auch weiterläuft, dann musst du noch mehr Gas geben, als du vorher gegeben hast.
Ja, das stimmt.
Und,
ja.
Und gerade so, wenn du das Level halten willst, dann musst du halt permanent so einfach Vollgas geben halt so, ne? Und im Büro reicht es gerade, wenn du anwesend bist, so, ne? Und hier reicht es halt nicht, wenn ich irgendwie anwesend bin, so. Das
ja, aber Hassan, ich glaube ja, du kennst da meine Ansicht, ich glaube, dass diese Getriebenheit nicht unbedingt der Erfolgsgarant ist. Wenn du dir vielleicht ein bisschen mehr Auszeit gönnst und ein bisschen mehr ins Detail gehst, dann kannst du vielleicht da kannst du vielleicht genauso viel Erfolg haben. Bei mir ist es ja sogar so, manchmal schäme ich mich wirklich dafür, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, wenn ich sehe, wie viel Content du da raushaust und ich bin da so pingelig und hier und dann und am Ende, ja, habe ich auch viele Views und es läuft gut.
Ja, jeder.
Ach, du bist, ja, gut, meine Arbeitsweise ist da komplett anders.
Eben.
Aber da fühle ich mich schon schlecht.
Ne? Nee, du, aber ich finde es halt so geil, weil das ist halt auch so voll der Proof, sage ich jetzt mal so. Man muss so für sich seinen Weg finden. Und es gibt halt nicht diesen einen Weg, jetzt auch als Content Creator. Das gibt da nicht so, wenn dann die Leute fragen, ja, wie oft muss ich denn ein Video machen damit, bla bla. Oder wie oft muss ich Stories posten für XY. So, da gibt's null Rezept dafür. So, ne? Du musst halt einfach du selbst sein und ich bin halt auch nicht getrieben. Das Ding ist halt so, das ist halt so ein Selbstläufer.
Ja, das ist auch intrinsisch. Du hast ja Bock drauf.
Genau, also es ist ja nicht so, dass ich dann da sitze, jetzt muss ich noch E-Mails beantworten, sondern ich bin da locker und mache mit meiner Frau Blödsinn und Witze und die Serie läuft, keine Ahnung, noch ein Whisky nebendran oder sowas so, ne? Und dann mache ich halt hier die E-Mail und dann da nochmal kurz was bestellt. Ich sag halt nur, das zieht sich manchmal bis 11, 12 oder sowas oder bis um 10 oder keine Ahnung, halt unterschiedlich. Aber das ist halt so mein Weg, den ich für mich gefunden habe, so, ne? Und jeder muss halt so seinen Weg finden. So, ne? Deswegen gibt es halt gerade dafür gibt's kein Rezept. So, ne? Ich kann dir sagen, vielleicht, was für ein Schnittprogramm ich gut finde oder was für eine Kamera ich besser finde als die Kamera oder was meine Lieblingsmaschine in der Werkstatt ist. So, ne? Aber frag mich nicht, wie du deinen Job als Content Creator gestalten sollst, weil das ist im Endeffekt jeder hat so eine total eigene Arbeitsweise. Der eine, Laura hat jetzt zum Beispiel zwei absolut grandiose Leute mit an Bord und ich bin halt alleine so, ne? Ich werde wahrscheinlich auch irgendwie bald zu dem Punkt kommen, dass ich sage, okay, es muss bei mir auch einer an Bord kommen. Aber jeder hat halt so sein Ding, er sagt, okay, und das muss jetzt so und da will er gern das und ich habe meine Werkstatt in der Größe, deine Werkstatt ist jetzt viel kleiner, aber wie ist es für dich? Deine Werkstatt ist doch für dich optimal gerade aktuell, oder?
Naja, also ja, die könnte natürlich ein bisschen größer sein. Ich habe da manchmal ein bisschen Platzprobleme, wenn dann die Kamera da steht oder zwei Kameras, dann bleibe ich schon bei irgendwo hängen, aber ja, eigentlich schon, ja.
Deswegen.
Ja, genau, aber stimmt, nochmal zur Arbeitsweise zurück. Bei mir ist es so, ich muss auch sagen, dass ich total dankbar bin dafür, dass die Kameras bei mir in der Werkstatt stehen, weil die verändern alles bei mir. Ich bin normalerweise auch so ein total Getriebener, der total ganz schnell immer zum Ziel will, aber die Kamera, die bringt mich runter immer. Die zeigt, sagt mir, komm hier, räum erstmal auf.
Ja.
Die Kamera sagt mir, denk erstmal schön nach und dann fang mal an. Ne?
Ja.
Dass ich dann auch gleich, wenn ich die Kamera draufhalte, dass ich dann auch das Richtige mache und mir nicht den Arm abschneide. Und also das ist schon cool, dass das fokussiert mich, das entspannt mich total. Ich weiß dann, okay, jetzt bist du ein bisschen unruhig, dann räume ich ein bisschen auf und dann überlege ich mir in der Zwischenzeit, wie ich dann die nächste Kameraeinstellung mache und dann läuft es wieder. Es ist so, deswegen könnte ich, glaube ich, gar nicht arbeiten mit jemandem, der da, ein Kameramann, der da rumsteht, das könnte ich gar nicht. Der würde mich permanent unter Druck setzen. Mhm. Und ich muss das so, ich mache das dann so meditativ. Und dann bin ich eigentlich auch am besten, glaube ich. Oder dann gefalle ich mir am besten.
Ich glaube, die Frage ist eher, jetzt aktuell an dem Punkt ist deine Meinung so. Die Frage ist ja, wie ist in Zukunft deine Meinung? Wird die sich eventuell ändern? Und
nee, das bin ja ich. Ich weiß, dass ich das nicht ändern. Das ist eigentlich sicher, ja.
Okay.
Dass ich, also die Person, die gibt es nicht, die man mir in die Werkstatt stellen könnte, die dann da filmt.
Genau.
Ich glaube.
Genau. Das ist nämlich auch mein Problem. Das ist mein Problem.
Also ich habe.
Ja.
Ja. Ich habe schon die bescheuertsten Dinge gemacht, wenn die Kamera nicht an ist, weil ich dann total schnell irgendwas machen will. In der Hektik habe ich mich schon verletzt. Ja, das darf man gar nicht sagen. das glaube ich selbst nicht. Ich habe mir mal in die Hand gebohrt. Ja, dann wirklich, da habe ich dann wirklich gedacht, das hast du nicht gemacht. Ich habe das nicht geglaubt, wirklich.
Du hast dir in die Hand gebohrt?
Ja.
Wie? Jetzt hast du das Ding angeschnitten. Jetzt.
Oh, das war sowas von, okay. Das gibt's in der nächsten Folge in einem. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt.
Hau raus. Okay.
Morgen habe ich weniger Abonnenten. Ja, ich habe ein Stück Holz gehabt und wollte einen Holzdübel, wollte ich einlassen, aber nur zur Hälfte. Ich habe mir die Hälfte auf dem Holzdübel markiert. Mhm. Und dann habe ich, das war auch irgendwie ein Teststück, ich wollte irgendwas ausprobieren. Und das sollte schnell gehen, habe ich mit dem Edelstahl-Holzbohrer, dem Akkuschrauber, das Werkstück in der linken Hand gehabt und habe den Bohrer angesetzt und habe dann gebohrt. Ja, das Stück war ein bisschen dünn, ne, die Leiste. Und ich habe dann so gebohrt und so, okay, viel tiefer darfst du nicht, weil dann kommt die Hand. Und dann habe ich den Stift da reingesteckt und habe gemerkt, ich muss noch ein ganz bisschen mehr.
Das ist nicht dein Ernst.
Ja, da kann man auch nur lachen. Lachen und weinen zugleich. Es ist wirklich. Und dann habe ich dann nochmal, wollte ich ein ganz bisschen, und da muss man natürlich, und das weiß man. Und das sind Dinge, und das kennst du bestimmt auch. Das weiß man vorher. Da gibt es diesen Typen, der in einem Kopf, ey, das machst du jetzt nicht. Doch, geht schon. Ach, ich bin ja da so ein Hau drauf. Ne? Und diese Stimme, die ist so klar. Nein, das solltest du jetzt nicht machen. Und immer wieder sagt sie das. Ach, ist doch nur so ein Millimeterchen und nicht mal.
Ja.
Ja. Und das hat dann ausgebufft, durchgebrochen und dann schön den 8 mm Edelstahlbohrer. Edelstahl habe ich extra gewählt, weil es antiseptisch
ist. Ja.
Und ich habe mich, und das war, es war überhaupt, es war nicht schlimm, es wurde dann mit einem Stich zusammengenäht. Oder zwei.
Nicht dein Ernst, du musst es noch genäht
werden. Und das Gute ist, ich glaube, du kannst es hier sehen, wir sehen uns hier in der Kamera.
Ja.
Und ja, das ist eigentlich auch eine Erinnerung, wenn ich irgendwie mal gestresst bin, gucke ich da drauf und denke, ja, du musst ruhig bleiben.
Alter Vater.
Ja, ich bin dann so, ich kann, ich merke auch, dieser Modus tut mir nicht gut. Und deswegen ist es immer gut, dass die Kamera an ist und ich entschleunigt arbeite, weil dieser wirklich verrückt. Ich will es manchmal einfach nur erzwingen.
Ja, ich habe mir mal mit einem Kreuzbit auf dem Schlagschrauber auch durch den Finger durchgebohrt. Also fast wirklich durchgebohrt, so an der Seite hier. So, ne? Man sieht es noch ein bisschen, so diese helle Stelle.
Ja. Also abgerutscht und dann...
Ja. Also wie war das? Also wir hatten eine Pfostenriegelfassade aufgebaut und innen drin Fußbleche montiert und die Schraube war halt viel zu lang und der und der Bit war halt der falsche, ne? Genau, es war irgendwie, es war ein PZ und es musste ein PH sein oder sowas, irgendwie, keine Ahnung. Also war auf jeden Fall ein falscher Bit und der hat halt so ein bisschen rumgeeiert. Und dann habe ich da halt so die Stelle zwischen Kopf, Schraubenkopf und Bit halt so ein bisschen festgehalten und habe halt volles Rohr gedrückt, das war ein Bohrspitzschraube halt, ne? Und die ging da halt alles nicht rein, so, ne? Und die war halt schon ein bisschen abgenudelt, weil ich da schon vorher einmal abgerutscht bin, so, ne? So. Mhm. Und dann habe ich halt volles Rohr gedrückt und dann kam so ein Leiharbeiter, der mich zum 100. Mal irgendwas gefragt hat, wo er das, also der hatte mir, also was heißt, der hat mich schon das zweite oder das dritte Mal gefragt, wo er diese eine Sache hinpacken soll, ich weiß nicht mal, was es war. Und da war ich halt so aggressiv, dass einmal die Schraube halt nicht reingeht und dass der mich schon wieder frägt. Und dann habe ich halt währenddem, und ich habe halt wirklich mich mit dem, also ich, mit dem Oberkörper oder mit dem Knie habe ich hinten gegen den Akkuschrauber gestemmt, so, mit voller Kraft halt so, ne? Und dann frägt der und ich gucke halt weg und mache halt, boah, weiter so, ne? Und sag dem nur so, du Idiot, ich hab's dir doch gerade eben, und in dem Moment rutsche ich halt aus und jag mir das Ding so durch den Finger durch.
Frag ja, nicht. Aber das war krasse ja ein Unfall. Das ist ein Unfall, das kann schon passieren.
Das ist
passieren.
Ein Unfall, jetzt kommt aber das Krasse. Fall. Das kommt das Krasse, das ist noch nicht fertig so, ne? Dann am nächsten Morgen wache ich auf und sehe so was Kleines Weißes so aus dem Finger rausgucken. So irgendwie. Und jedes Mal, wenn ich da dran gekommen bin, also ich hatte so ein Pflaster drum, dann habe ich es morgens weggemacht, weil es halt voll weh getan hat. Immer wenn ich so dran gekommen bin, dann hat so ein bisschen was Kleines Weißes rausgeguckt und habe ich gedacht, das ist irgendwie so ein, keine Ahnung, ein Stück Holz oder sowas irgendwie. Und es hat halt richtig durch den ganzen Finger gezogen, jedes Mal, wenn ich dran gekommen bin, so, ne? Und dann habe ich halt so eine Spitzzange genommen und habe das halt so richtig festgepackt und mit einem Ruck rausgezogen. Und es war halt irgendwie so ein ganz kleines Stück Nerv. Oder sowas irgendwie. Zähne, keine Ahnung. Es hat halt durch den ganzen Finger geschossen und jetzt seitdem bin ich von hier bis hier, der ganze Finger taub. Ohne Scheiß, bis heute.
Oh, das hättest du vielleicht nicht machen dürfen. Das,
okay. Ich weiß, es war wie Nerv oder irgendwas. Das war halt, ich bin halt so krass mit dem Kreuzbit. Das war ja kein Schnitt oder sowas. Das war so voll aufgewulstet und da hat halt so das Fleisch so ein bisschen rausgeguckt, auch aus dem Finger. Und dann habe ich das alles so reingestopft und habe halt Sekundenkleber drauf gemacht. Ich habe immer alles auf der Baustelle mit Sekundenkleber zugeklebt, also dieses Cyanacrylat-Zeug da. Und habe das halt reingestopft so, ne, und geguckt, dass es halt kurz nicht blutet. Oh. Und habe das dann halt so alles zugeklebt. Und wie gesagt, am nächsten Morgen hat halt so dieses Stückchen da rausgeguckt. Und ich habe gedacht, so dieser kleine...
Oh, das kann nicht wahr sein.
Ja, ohne Scheiß.
Ey, das muss ein Riesenschmerz
sein. Bis heute. Bis hier runter... Fast den ganzen Innenseite vom Finger, vom Zeigefinger. Außen geht's, alles voll Gefühl da. Aber in der Mitte ist immer so, also es ist jetzt mittlerweile wieder so ein bisschen Gefühl da, so kommt pelzig, nach, ja. So pelzig fühlt sich das an, so, ja. Das ist meine dumme Story, sozusagen.
Ja.
Ja, aber damit hätten wir sozusagen den grünen...
Haben wir das jetzt wirklich erzählt?
Ja, das habe ich schon vergessen. Ich habe mich...
Aber Hassan, ja? die Folge ist jetzt so lang, wir können das rausschneiden einfach.
Ja, theoretisch schon, ne? Oder ja, man lässt es als den grünen Abschluss der Folge stehen. Das ist die Frage, ne? Komm, lass mal's drin. habt ihr auch ein bisschen was davon?
Vielleicht schreibe ich dir nachher noch.
Ja. So, ja, ich würde sagen, wir sind wieder mal am Ende angelangt. Du wolltest noch was sagen?
Nächstes Mal können wir vielleicht, da sind wir gar nicht so gekommen, zu deinem Peak, wo das dann die ganze YouTube-Maschine angefangen hat zu rollen.
Ja, du, das war das im Endeffekt, lass uns da das nächste Mal drauf eingehen. Also in der nächsten Folge würde ich sagen, quatschen wir drüber, wie so das ganze Geschäft, das
Also ob es da vielleicht ein Video oder mehrere Videos gab, wo du gemerkt hast, oh, jetzt geht's aber richtig.
Ja, das war im Endeffekt, ist auch immer noch so Teil auf Platz 1, glaube ich. Ja, das ist dieses Axe-Video, wo ich aus dem Kreissägeblatt eine Axt gebaut habe.
Ah ja.
Aber da quatschen wir das nächste Mal drüber.
Okay.
Genau. Würde ich sagen, machen wir hier einen Schlussstrich. Schlussstrich, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Nee, also wirklich vielen Dank. Macht auch mega Spaß hier mit dir den Podcast aufzunehmen. Und ich glaube, die Leute da draußen, denen gefällt es auch. Und genau, also an der Stelle ein fettes Dankeschön an euch da draußen fürs Zuhören. Ihr könnt gerne ein Abo dalassen. Weiß nicht, wie das mit den Kommentaren ist. Sind aktiviert, glaube ich. Kommentare.
Ja.
Oder? Ich glaube schon, ne?
Ja.
Genau. Instagram-Links habt ihr auch in der Beschreibung. Also ihr könnt auch gerne dem André oder mir auf Instagram folgen. Und gerne auch auf YouTube, selbstverständlich. Und genau, wir verabschieden uns an dem Punkt, freuen uns auf die nächste Folge. Ja, und ich sag tschüss.
Genau, ich auch. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.